Ja, schön, wenn man das sagen kann. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Und wir gehen ja jetzt auf Ostern zu. Nicht, wir merken das auch schon an den Liedern, wobei wir singen diese Lieder bei uns in der Gemeinde eigentlich das ganze Jahr über. Weil wir leben ja nicht nur zu Ostern aus der Auferstehung, sondern eigentlich immer. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Manche Menschen oder ich würde mal unterstellen, die meisten von uns hier können das wirklich von tiefstem Herzen sagen, dass sie Jesus Christus persönlich kennengelernt haben. Aber erstaunlicherweise, also mich erstaunt das immer wieder und ja, man kann sagen, bedrückt mich auch in gewisser Weise, dass es Menschen gibt, die machen einen Anfang mit Jesus, sind begeistert von Jesus und sind angesteckt und man hat den Eindruck, das Feuer brennt. Sie haben Jesus wirklich in ihrem Leben erlebt und nach einiger Zeit sind sie wieder weg. Was ist das? Also wir haben das immer wieder mal erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt hier in Jettingen. Ich habe mich gefragt, was ist das? Und da bin ich fündig geworden beim Gleichnis vom vierfachen Acker. Ich denke, das ist wirklich von allergrößter Bedeutung. Ich glaube, dass das Gleichnis vom vierfachen Acker oder wie es in manchen Übersetzungen überschrieben ist, das Gleichnis vom Sämann, hier geht es ja um den Sämann, der eben die Saat aussieht, sät und so weiter. Wir schauen uns die Texte gleich an. Das ist ja nicht nur beschreibend, sondern soll uns, glaube ich, etwas ganz Wesentliches mitgeben. Schauen wir uns das mal an und schauen wir, was uns das möglicherweise zu sagen hat. Das Gleichnis vom vierfachen Acker oder eben vom Sämann. Ich habe es mal mitgebracht, also ich habe die Luther-Übersetzung natürlich dabei, aber ich habe es jetzt hier mal nach der NGÜ. Das ist die neue Genfer Übersetzung, die ich übrigens sehr schätze. Das ist eine der neusprachlichen Übersetzungen, die nachweislich, und das habe ich immer wieder auch feststellen dürfen, nicht sehr nah am Urtext ist, aber trotzdem in einer recht, sagen wir mal, gegenwärtigen Sprache. Nicht, wobei ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gerne Luther lese. Gibt ja noch mehr sehr gute Übersetzungen. Die neue evangelistische Übersetzung finde ich auch sehr gut. Also es gibt da eine ganze Reihe von sehr guten Übersetzungen, aber hier jetzt mal die neue Genfer. Zunächst mal das Gleichnis. Das Gleichnis. Das Gleichnis, das Jesus zu seinen Jüngern bzw. zu den Leuten hier spricht. Er sitzt ja am See. Eine große Menge versammelt sich bei ihm, nicht? Also sehr viele Leute, die ihm zuhören. Und es sind so viele, dass Jesus sich in ein Boot setzt, so ein Stück vom Ufer weg, sozusagen, damit er gewissermaßen eine Bühne hat, aus dem Boot heraus und damit die Menschen ihn besser hören bzw. auch besser sehen können. Aber nun zum Gleichnis. Er sprach über vieles zu ihnen und gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp. Und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. So, soweit mal das Gleichnis. Nun von Jesus die Erklärung. Die kommt ein paar Verse später. Setzt die ein. Also Jesus erzählt nicht nur das Gleichnis und macht hier eine wichtige Wahrheit deutlich, sondern erklärt das auch. Ich will euch nun, ab Vers 18 hier in Matthäus 13, ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen der Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Ja, soweit mal das Gleichnis und die Erklärung. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was bedeutet das gegenwärtig für unsere Gemeindearbeit, für unsere Zeit, für uns als Christen in der heutigen Welt? Was bedeutet das für die Christenheit insgesamt? Und das wollen wir mal schauen. Zunächst mal nochmal ganz kurz zur Vergegenwärtigung, was hier vorkommt. Zunächst mal der Sämann oder wie die NGÜ übersetzt, also die Neu-Genfer, der Bauer. Der Sämann, um den es hier geht, ist sozusagen ein Verkündiger. Das kann jeder Verkündiger sein. Das war im Ursprung sogar Jesus selber, der eben die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt hat. Aber eben in der Folge waren das dann die Apostel und bis heute sind das die Verkündiger. Die Verkündiger predigen das Evangelium vom Reich Gottes, von der Umkehr, von der Auferstehung Jesu, vom Leben nach dem Tod, alles, was sozusagen dazu gehört. Der Sämann ist aber auch Gott selbst. Warum? Weil es sein Wort ist. Also da merken wir, wie das hier oft in der Schrift ist, nicht, dass da sozusagen mehrere Schichten oder mehrere Bedeutungsebenen drin sein können. Das entspricht übrigens auch voll und ganz hebräischem Denken. So wie der Hebräer denkt, nicht? Da ist sozusagen ein Gegenstand und der wird von verschiedenen Seiten beleuchtet. Multiperspektiv, sagt man auch. Dann die Saat. Die Saat hier ist ganz klar Gottes Wort. Eben die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Jesus, die Botschaft von der Errettung, die Botschaft vom ewigen Leben, die Botschaft vom Heil in Jesus Christus. So, und dann der Boden und der Untergrund. Und da fängt die ganze Geschichte an, sich aufzufächern sozusagen, bei dem Boden, bei dem Untergrund. Weil das Gleichnis zeigt ja, dass es eben verschiedene, hier bei Jesus, vier verschiedene Untergründe geben kann, beziehungsweise gibt. Und dieser Boden und dieser Untergrund ist sozusagen das Herz des Menschen. Das heißt also, wenn nun die Botschaft von Jesus kommt, auf was für einen Untergrund in unserem Herzen fällt das eigentlich? Vielleicht ist jemand hier, der die Botschaft zum ersten Mal hört. Es sind sicherlich einige da, die haben die Botschaft vom Evangelium schon viele Male gehört. Und das ist auch gut so. Das Entscheidende hier ist jedoch, egal wie oft man das gehört hat, unser Herz. Es geht also ganz wesentlich um unser Herz. Es geht um dein Herz. Es geht um mein Herz. Übrigens, dieser Mechanismus, den Jesus hier verkündigt oder deutlich macht in diesem Gleichnis, dieser Mechanismus findet nicht nur statt, wenn ich die Botschaft von Jesus oder das Wort Gottes zum ersten Mal höre, sondern dieser Mechanismus findet eigentlich immer statt, wenn ich Gottes Wort höre. Also diejenigen unter uns, die jetzt schon lange im Glauben sind, nicht, die könnten ja jetzt versucht sein zu sagen, ah ja, ich lehne mich mal entspannt zurück, das hat mit mir ja gar nichts zu tun, weil ich bin ja bei Jesus und habe auch nicht vor, einen anderen Weg zu gehen. Also insofern betrifft mich das nicht. Weit gefehlt, liebe Geschwister. Das betrifft jeden. Jedes Mal, wenn das Wort Gottes kommt, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir vielleicht eine Predigt hören, wenn wir im Hauskreis sind oder ihr habt so eine wundervolle Gemeindebibelschule, immer dann, wenn sozusagen Gottes Wort an mich herankommt, ist die Frage, auf was für einen Boden in meinem Herz fällt dieses Wort eigentlich? Das heißt, was macht dieses Wort mit mir? Denn es kann auch sein, dass ich zwar im Glauben bin, jetzt aber eine Botschaft kommt, die mich genau betrifft und ich weiß auch genau, dass sie mich betrifft, aber ich versuche das so ein bisschen wegzuschieben. Ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, auch Christen, die wirklich mit Ernst Christen sein wollen, mit Jesus leben, wo ich den Eindruck habe, die lavieren sich so durch. Oder wie die Propheten sagen, was hinkt ihr auf beiden Beinen? Das ist nämlich eine Antwort auf das, was Jesus vorher sagt, nämlich in 12,50, also im Grunde genommen, bevor dieses Gleichnis losgeht, wer den Willen tut, also den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Es geht also darum, was das Wort Gottes in uns macht, beziehungsweise dass wir das Wort in unserem Herzen sozusagen Raum geben. Es gibt ja dieses ältere Lied, manche von uns kennen das vielleicht noch, dass dein Wort in meinem Herzen tiefe Wurzeln schlägt. Darum geht's. Aber manchmal tut es das halt eben auch nicht. Also, es geht darum, wenn ein Mensch das zum ersten Mal hört, zum ersten Mal ergriffen und fasziniert wird, zum ersten Mal in Berührung kommt und überhaupt hört, was es überhaupt bedeutet mit Jesus und alles. Aber dann auch in der Folge jedes Mal, wenn das Wort an mich herankommt. Also, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, denn ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt oder gelegentlich nicht. Ich komme ja aus dem Hintergrund. Da war es nicht üblich, Predigten zu hören. Ich wusste lange Zeit überhaupt gar nicht, was es mit Jesus und mit der Bibel und mit allem auf sich hat. Wusste ich nicht. Ich kann mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, in meiner Kindheit, da kannte ich das Wort, nur das Wort, jetzt mal abgesehen davon, was dahinter steckt, nur das Wort Jesus nicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass es das überhaupt gibt. Oder Bibel. Und mal ganz abgesehen von den tieferen Dingen, Auferstehung, was es da noch alles gibt und so weiter, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Also ich musste 15 Jahre alt werden, um zum ersten Mal diese Botschaft zu hören, Jesus Christus ist auch für deine Schuld, damit du das ewige Leben haben kannst, damit du nicht verloren bist, am Kreuz von Golgatha gestorben und auferstanden. Das hat etwas mit deinem Leben zu tun, das wusste ich vorher nicht, trotz Konfirmandenunterricht, trotz Religionsunterricht in der Schule, hat man uns nicht erzählt. In so einer Situation sind wir. Also, das Herz des Menschen. Gehen wir mal hier rein und versuchen mal zu schauen, wie das ganz praktisch aussehen kann. Was also geschieht, wenn ein Mensch Gottes Wort hört. Entweder zum ersten Mal oder aber zum, keine Ahnung, wie oftesten Mal. War das jetzt richtig im Deutschen? Ich weiß es nicht. Zunächst mal die Saat, die auf den Weg fällt. Nicht? Da haben wir hier in Vers 4 das Gleichnis, Jesus fällt auf den Weg und so weiter, und Vers 19 die Erklärung. Also, beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. So, wenn sie jetzt die Vögel. Bedeutet also, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Also wenn man das jetzt mal so liest, dann könnte man ja auf die Idee kommen, und das liegt ja auch nahe, zunächst mal das so zu denken, ja, der hört das Wort, versteht es aber nicht. Wieso, wo ist denn dann das Problem? Weil er hat es ja gar nicht verstanden. Wieso soll er jetzt da irgendwie verantwortlich sein? Oder wieso ist es jetzt schwierig? Ist es nicht so, dass man nicht eigentlich erst zum Glauben an Jesus kommen kann, wenn man das Wort hört und auch versteht? Das heißt, hier kann man wenn man das so vordergründig liest, demjenigen ja gar keinen Vorwurf machen, weil er hat es ja gar nicht verstanden. Weil wenn er es verstanden hätte, jetzt so kognitiv oder so, wenn er es verstanden hätte, dann hätte vielleicht der Böse gar keine Chance gehabt. Aber der hat es ja gar nicht verstanden. Weil wir sagen ja zu Recht, ich kann im Grunde genommen nur antworten auf das Wort und Jesus annehmen, wenn ich zumindest in den Grundzügen mal verstanden habe, worum es geht. Und das ist ja auch richtig. Und jetzt sagt Jesus, da hört jemand die Botschaft und versteht sie gar nicht erst. Und das ist sozusagen die Saat, die auf den Weg fällt. Ich habe mich lange gefragt, wirklich, ich habe gebrütet über dem Wort. Ich habe nochmal geguckt, ich bin ins Griechische, ins Hebräische, weil ich habe das nicht auf die Kette gekriegt, wie das irgendwie zusammenpasst. Aber Gottes Wort passt immer zusammen, also liegt der Schlüssel nicht beim Wort, das Problem, sondern bei mir. Herausfinden, was ist da los? Was ist das? Und der Herr in seiner Gnade hat mir tatsächlich die Augen geöffnet. Das ist wirklich großartig. Ich weiß nicht, ob ihr solche Aha-Erlebnisse kennt, auch in der stillen Zeit, wo ihr dann plötzlich merkt, boah, danke Jesus. Giga. Was bedeutet hier nicht verstehen? Also das im Original, keine Ahnung, habe ich Griechisch, ich weiß nicht, das zeigt jetzt hier irgendwas an, also das ist jetzt nicht Griechisch, da Sunitoi oder so, das heißt da was anderes, also im Griechischen sieht es anders aus, ist auch egal. Der Begriff, der hier im Griechischen steht, an dieser Stelle, bedeutet so viel wie begreifen, aber vor allen Dingen bedeutet er ergreifen. Etwas annehmen, verinnerlichen. Also es geht nicht jetzt nur primär darum, dass man sozusagen etwas nur kognitiv versteht, 2 und 2 ist 4, jawohl, habe ich kapiert, habe ich verstanden, ist klar. Sondern es geht darum, etwas auch sich zu eigen machen. Das ist eigentlich der Punkt. Also nicht nur Hurra, ich mache jetzt irgendwie mit Jesus, oder sozusagen in der jüngeren Generation mit Jesus, sondern ich nehme das für mich wirklich auf. Ich nehme das an, ich mache mir das zu eigen. Und das ist ein ganz bewusster Prozess. Das ist der Prozess, nicht, dass ich mich sozusagen nur vom Gefühlsschwang hin und her treiben lasse, weil das ist ja schon toll. Also ich habe Gottesdienste erlebt, muss ich schon sagen. Und bei euch hat das auch durchaus das Potenzial, nicht? Das ist schon ergreifend. Und dass dann Menschen angesprochen sind, Manche würden vielleicht sogar sagen, das hat manipulative Elemente. Also die Gefährdung ist schon da. Aber wenn wir hier Gottes Wort verkündigen, hat das natürlich mit Manipulation nichts zu tun. Aber man kann schon pushen, gefühlsmäßig auf die Tube drücken. Das funktioniert bei manchen Menschen. Dann bist du mitgerissen. Nicht Dietrich Bonhoeffer sagt mal, das ist sozusagen die seelische Bekehrung. Du bist eigentlich gar nicht bekehrt, du bist nur seelisch mitgerissen. Dich hat das Gefühl ergriffen, so dieses Gefühl von the Jesus oder was weiß ich. Und so, und dann bist du in dem ganzen Ding drin, hast so eine Art Faszination, hast aber nicht wirklich sozusagen es für dich ganz persönlich angenommen. Und da sagt Bonhoeffer nämlich, da kommt noch etwas anderes hinzu. Nämlich, dass ich mein Leben ganz bewusst, und zwar wenn die anderen weg sind, das kann ich auch machen, sozusagen dann, also ich habe das auch erlebt, ich war mal bei einer Großveranstaltung, dann bin ich eingeladen von Freunden und dann hat der Verkündiger auch, weiß ich doch ganz genau, nicht? Das ist jetzt mittlerweile schon fast 40 Jahre her. Ich weiß auch noch genau, worüber der gepredigt hat, damals Anton Schulte, in der Grugerhalle in Essen. Also das war, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, also nicht ganz aus dem Ruhrgebiet, aber so ähnlich, so ein bisschen aus dem Bergischen Land, wenn wem das was sagt. So Wuppertal und so Elberfeld, die Elberfelder kennen manche vielleicht. Man hört es an meinem Tonfall möglicherweise etwas. Auf jeden Fall, Anton Schulte. So, und der hat dann einen Aufruf gemacht. Das war früher so üblich, gibt es heute auch noch. Und dann bin ich, da war mir völlig egal, was die Leute gedacht, bin einfach nach vorne gegangen und so und wollte auf diese Weise festmachen, dass ich jetzt mit Jesus leben will. Wie alt war ich da? 15 oder so. Aus eigenen Stücken. Hat mir keiner gesagt, so komm jetzt, ne, gib mal Stolle, geh mal nach vorne. Gar nicht. So, aber der entscheidende Moment war in dem Moment, wo ich dann wieder zu Hause war. Wenn die anderen plötzlich weg sind, wenn keiner mehr da ist, die Musik nicht mehr da ist, der Lobpreis nicht mehr da ist, ne? Generation Lobpreis. Ja, schon toll. Ja, ich mag auch Johann Sebastian Bach. Also Bach ist sowieso ist der König, okay? So, und dann kommt irgendwann Lobpreis. Also vom Stil her. Ja, schon, ihr habt eine tolle Truppe. Also wir lieben und schätzen das ja auch. Wir singen ja dieselben Lieder bei uns in der Gemeinde. Ich mag das wirklich. Ich finde alle Stile, die Gott ehren, finde ich gut. Auf jeden Fall, die Frage ist, was ist, wenn sie alle weg sind? Weil in meinem Umfeld, meine Eltern, meine Geschwister, da hatte niemand diese Erfahrung plötzlich. Und dann, mein Vater dann, ich sag so, ich glaube jetzt an Jesus. Mein Vater, was machst du? Wie man bei uns halt so redet. Ne? Ach, das geht wieder weg. Dann zu meiner Mutter, der kriegt sich wieder. Das geht wieder weg. Ist aber nicht weggegangen. Ja, was ist bei manchen? Hältst du das dann aus? Also wenn dann plötzlich alle sagen, du hör mal, was ist denn jetzt mit dir los? Und also es geht darum, etwas nicht nur sozusagen zu hören und irgendwie nachzuvollziehen, in dem Sinne, ich verstehe das jetzt, oh ja, Jesus ist für mich gestorben und so, super und so weiter, sondern es geht darum, es wirklich anzunehmen, es aufzunehmen, dass Jesus jetzt mein Leben ist. Und dass ich nicht mehr mir selber gehöre, das ist der Unterschied. Das heißt, es geht nicht nur einfach sozusagen um so ein gefühlsmäßiges Mitgerissensein, Happy Jesus im Spaßbad, sondern es geht darum, Jesus gehört mein Leben. Ich bin nicht mehr mein Eigentum. Und es ist wichtig, dass die Verkündigung das auch betont. Und nicht nur, ja, komm zu Jesus und so, nee, dann sind alle deine Probleme weg, ne, weil Jesus hat ja auf alles eine Antwort. Ich glaube, dass Jesus wirklich die zentrale Antwort auf unsere Lebensfragen ist. Aber das bedeutet nicht, dass sozusagen, wenn wir jetzt an Jesus glauben, sofort alle Probleme gelöst sind. Überhaupt nicht. Manchmal kommen sogar noch neue dazu. Also wenn man das dann Problem nennen will. wenn die anderen dann plötzlich sagen, ach guck mal, da haben sie zu mir gesagt, ach guck mal, da kommt Jesus. Ne? da kommt Jesus, haben sie zu mir gesagt. Natürlich bin ich nicht Jesus, aber haben die gesagt. Weil die konnten das gar nicht verstehen, ne? Dass ich jetzt dann so mit Jesus und dann morgens den Wecker gestellt und in der Bibel lese. Die haben gedacht, ich bin komplett durchgeknallt irgendwie. Das kann passieren, wenn die Menschen das nicht so kennen. Und das sind dann so diese ersten Punkte, wenn so dieses Wort fällt. So, auf was für einen Boden fällt das? Bin ich jetzt nur emotional mitgerissen? Bin ich jetzt nur, sagen wir mal, ist das so eine spontane Begeisterung, die aber sehr schnell verfliegt? Und das andere, was Jesus hier anspricht, ist ja eben auch, die Vögel picken es auf. Der Böse ist ja auch im Spiel. Es gibt einen zwischen Himmel und Erde, in der unsichtbaren Welt. Das ist sozusagen, die Bibel nennt ihn den Fürst dieser Welt. Das ist der Böse, der gegen Gott arbeitet. Die Bibel nennt ihn Satan. Den gibt es wirklich. Also es gibt nicht nur Jesus, es gibt auch den Satan, den Bösen, der gegen Jesus arbeitet. Jesus ist tausendmal, millionenmal, ach, dimensionenmal stärker. Überhaupt gar keine Frage. Aber dennoch will er versuchen, uns zum Straucheln zu bringen. Für den Teufel gibt es nichts Schlimmeres, als dass ein Mensch nicht nur Jesus annimmt, sondern auch noch bei Jesus bleibt. Und er wird alles anstellen, möglicherweise bis zum Ende unseres Lebens, um uns auf irgendeine Weise wegzuziehen vom lebendigen Gott. Das muss man wissen. Es gibt einen, der überhaupt kein Interesse daran hat, dass wir zu Jesus gehören. Null. Der will uns für sich haben. Der will, dass wir mit ihm zusammen in der Hölle schmoren. Jesus will das aber nicht. Aber trotzdem, wir haben ja den freien Willen. Jesus raubt uns den Willen ja nicht. So, und wenn dann eben die Situation die ist, dass ich praktisch nur im Gefühlsrausch und so und alle bekehren sich jetzt und streckt man die Hände, wer jetzt mit Jesus und alle, nicht? Und nur 3 Wochen später war da mal was, nicht? Also da hat der Böse dann plötzlich leichtes Spiel. Also die Frage ist immer, wie gläubig und was ist mit Jesus, wenn ich alleine bin? Deswegen sagt Jesus übrigens auch in Matthäus 6, nicht ein paar Kapitel vorher, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein. Es gibt keinen ehrlichen Ort, als wenn du alleine sozusagen in deinem Kämmerlein bist mit Jesus. Denn da kannst du niemandem irgendwas vormachen. Da bist du ganz allein. Und wenn du sozusagen den Glauben oder irgendwas geschauspielert hast, dann macht das jetzt überhaupt keinen Sinn. Wem gegenüber willst du das denn jetzt machen? Also es gibt keinen ehrlicheren Ort sozusagen als das Kämmerlein oder die Einsamkeit. Bonhoeffer sagt, es ist wichtig auch mal nicht nur die Gemeinschaft, sondern eben halt auch mal die Einsamkeit, dass du mal alleine bist mit Gott, alleine. Und zwar ohne Kopfhörer, ohne Playlist sozusagen. Ich meine, ich finde es ja auch toll, nicht, wenn ich unterwegs bin, so im Auto mal Android Auto, nicht? Und dann Playlist Lobpreis, Hillsong oder irgendwas. Oder Outbreak Band, was es da so alles gibt. Also ich bevorzuge aber meistens den Lobpreis, der etwas älter ist, sozusagen aus dem 18. Jahrhundert, von Johann Sebastian Bach. Ist auch Lobpreis. Nur damals nannte man das Kantate und der Lobpreislieder oder der Worship-Lieder hieß damals Kantor. Zeiten ändern sich, Stile ändern sich, aber Jesus wird gelobt und das ist die Hauptsache. Ich höre beides, ich finde beides wirklich ganz toll. Aber verstehen wir, wenn das alles weg ist, das muss einfach mal weg sein und du bist nur alleine mit Jesus, ohne deine Ohrenstöpsel, ohne das alles, ohne Playlist und so. So, dann die Saat, die auf felsigen Boden fällt. Dünne Erdschicht, weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann die Sonne höher stieg, und die jungen Pflanzen versenkt, weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten. So, jetzt mit dem felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort, nimmt es sofort mit Freuden auf, aber ist ein unbeständiger Mensch. Also bei dem ersten war es auf dem Weg, ging gar nicht erst rein, reiner Gefühlsschwall. So, und hier haben wir es aber zu tun mit jemandem, der das Wort tatsächlich mit Freuden aufnimmt. Also das, was bei dem ersten gefehlt hat, ist bei dem zweiten durchaus da. Der nimmt das Wort mit Freuden auf. So, ist aber unbeständig, eine Pflanze ohne Wurzeln. Und jetzt haben wir diese Sache, sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät. Nee, also so habe ich mir das jetzt noch nicht vorgestellt mit Jesus. In vielen Ländern dieser Welt, ich gehe davon aus, wir wissen das, oder die meisten von uns auf jeden Fall, gehen Menschen wegen ihres Glaubens ins Gefängnis, werden benachteiligt, werden verfolgt. In weiten Teilen auch der islamischen Welt befindet sich die Kirche im Untergrund. Aber nicht nur dort, in allen totalitären Regimen, denken wir an Nordkorea, da reicht es allein, wenn sie wissen, dass du Christ bist, dass du in ein Arbeitslager gesteckt werden könntest. Das muss man sich mal vorstellen. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? So, und dann wird es interessant. Dann wird es interessant. Ja, wieso? Jesus ist doch sozusagen der Lifter meiner Seele. Also so wird das jedenfalls, soweit ich das beobachten kann, von manchen missverstanden. Es gibt so eine Tendenz in unserer Gesellschaft, in unserer Gegenwart, die hält jetzt schon seit einiger Zeit an, aber ich sehe, dass die Tendenz noch stärker wird, nämlich die Tendenz zur Selbstoptimierung. Man optimiert sich selbst. Es geht bei manchen so weit, dass sie sogar abwiegen, wie viel Gramm von dem, wie viel, keine Ahnung, Milligramm Vitamine, Vitamin C, Vitamin D und so. Und dann wird genau ausgecheckt, wie viel ich brauche, damit ich 130 Jahre alt werde möglicherweise. Am besten überhaupt nicht sterben. Aber zumindest raus, dass man so Methusalem, so die Art, so Richtung 900 Jahre, das wird bei den wenigsten funktionieren, aber Selbstoptimierung. So, und dann kommt Jesus natürlich gerade recht. Weil dann kann Jesus nämlich mithelfen, sozusagen das, was spirituell mir an Selbstoptimierung fehlt, dann füllt Jesus das auf. Prima, ist doch super. Selbstoptimierung. Ne, da habe ich sozusagen für meine spirituelle Situation auch noch einen, der mir da auf die Sprünge hilft. Passt schon ganz gut. Also das Problem entsteht in dem Moment, wo mich der Glaube etwas kostet. Wo ich möglicherweise in meinem Leben Nachteile dafür in Kauf nehmen muss. Und das kann passieren. Also, dass sie dann zu dir sagen, ach guck mal, da kommt Jesus oder so, das ist ja harmlos. Was ist das? Das ist ein bisschen Spöttelei und so. Wobei, muss ich sagen, im Laufe der Zeit kamen sie dann schon und haben mir dann auch so ihre Nöte erzählt. Also irgendwie, wenn sie dann merken, das ist irgendwie ernst und so, nicht? Und meine Eltern sind dann später auch sehr gerne zu uns in den Gottesdienst gekommen. Aber es war schon eine krasse Nummer, als ich dann sagte, ich studiere jetzt Theologie und will Pastor werden. Wie jetzt? Aber das ist ja alles harmlos eigentlich, genau genommen. Frag mal die Leute in der früheren DDR. Also ich kenne heute noch, also heute leben noch Leute, die ich kenne, so muss ich sagen, die waren benachteiligt, weil sie damals eben zur Kirche gegangen sind. Und eben nicht Jugendweihe, sondern haben sich konfirmieren lassen. Die konnten kein Abitur machen, studieren war da nicht. Verstehen wir, wenn wir sagen, Jesus, und Jesus ist mein Leben, dann ist Jesus aber auch mein Leben. Und dann lasse ich mich nicht von jedem Wind wegtreiben. Das ist es, worum es geht. Wo ist mein Herz? Was bedeutet mir Jesus wirklich? Wenn er in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder ab. Nee, also so habe ich mir das jetzt nur auch nicht vorgestellt. Die dünne Erdschicht, Er nimmt das Wort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, sagt Jesus, und wendet sich ab, wenn es etwas kostet. Drittens, die Saat, die unter die Dornen fällt. Einiges unter Dornengestrüpp überwuchert, erstickt die Saat. Das ist die nächste Gefährdung, die Jesus hier deutlich anspricht. Wieder ein anderer Teil. Dornengestrüpp, das bedeutet, wenn jemand das Wort hört, oder jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Verlockungen des Reichtums. Jesus sagt an einer Stelle mal, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Manche missverstehen das, dass Jesus eben oder überhaupt die Bibel Wohlstand missachtet oder das ganz schrecklich findet oder Reichtum vielleicht sogar Sünde ist. Das steht da an keiner einzigen Stelle. Reichtum ist nicht das Problem. Armut ist ein Problem. Reichtum ist kein Problem. In der Bibel wird Reichtum und Wohlstand auch als Segen verstanden, überhaupt gar keine Frage. Armut muss bekämpft werden. Armut ist das Problem. Es gibt kein Armutsideal. Es gibt die freiwillige Armut, die man auf sich nehmen kann, um des Evangeliums willen. Aber selbst Paulus sagt, ich konnte beides. Ich konnte Überfluss haben und ich konnte Mangel haben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Die entscheidende Frage ist, wie gehe ich damit um? Was bedeutet mir das? Was beherrscht und ist zentral in meinem Herzen drin? Drehen sich meine Gedanken praktisch nur um das, was ich habe, um das Geld, wie ich das noch mehr vermehren kann und dies und jenes? Selbstverständlich gehört es dazu im Leben, und das sagt die Bibel auch, dass wir fleißig sind. Selbstverständlich. Und es ist keine Sünde, erfolgreich zu sein im Beruf und im Geschäft. Es ist keine Sünde, viel Geld zu verdienen, überhaupt nicht. Nur ist das die Mitte meines Lebens? Ist das, worauf es mir im Leben am Ende wirklich ankommt? Das ist die entscheidende Frage. So, und da sind wir wieder beim Herzen. So, und jetzt kommen die Dinge und der Reichtum und erstickt's wie jetzt. Ach, den Zehnten? Wieso? Ich zahle doch Steuern und so, ne? Und jetzt soll ich auch noch den Zehnten geben. Also so habe ich mir das jetzt nur mit Jesus nicht vorgestellt. Also immer so ein Punkt, nicht? Sondern die Leute immer wieder kommen. Also ich will es mal so sagen, der Glaube an Jesus aufs Portemonnaie trifft, wenn Politik auf Wahrheit trifft, ne? Wenn der Glaube aufs Portemonnaie trifft, das ist dann auch wieder so ein Punkt. Nicht manipulieren, nicht auf die Tube drücken, ne? Lass mal, wenn du Jesus liebst, musst du Scheine zücken. Das ist falsch. Das sagt die Bibel an keiner einzigen Stelle, sondern die Freiwilligkeit. Die Freigebigkeit, das muss aus deinem Herzen kommen. Es geht immer wieder um das Herz. Ist dein Herz bei Jesus, dann ist dein Herz auch bei dem Wort. Ist dein Herz nicht bei Jesus, dann ist dein Herz auch nicht bei dem Wort. So einfach ist das. Und auch keine falschen Gesetzlichkeiten an dieser Stelle. Aber verstehen wir, also mich hat mal eine Predigt sehr beeindruckt als junger Mensch. Da war ich in einer Gemeinde, das war auch in der Gegend von Wuppertal und so. Und in dieser Gemeinde war ein Mensch, der sehr bekannt ist in Deutschland, nämlich Deichmann. Der war in der Gemeinde. Also der Chef, der Senior, der Gründer. So, und das war so eine Brüdergemeinde. Und da konnte man, wenn Gott jemandem was aufs Herz gelegt hat, nach vorne gehen und predigen. Plötzlich steht Deichmann auf, Heinz-Horst Deichmann, geht ans Pult und predigt. Und zwar über Geld. So, und wir jetzt, wie alt waren wir? 20 oder so. Deichmann predigt über Geld. Wir wussten ja, wer Deichmann ist. Und ein Satz, der hat mich doch beeindruckt. Also er hat eine super Predigt gehalten, muss ich schon sagen. Und war dann eben vor dem Hintergrund, dass man Deichmann so kennt und so. Da hat er gesagt, als Christen, wenn Gott uns beschenkt, dürfen wir auch mehr als den Zehnten geben. Sagt er einfach so lapidar. Und wir alle wussten, dass der das lebt. Das wussten wir. Verstehen wir? Wir dürfen das Gute genießen. Gott gibt uns Gutes, es zu genießen. Und es darf der Bauer, der die reiche Frucht hat, die reiche Ernte, darf die auch als erster genießen. Überhaupt gar keine Frage. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wo ist mein Herz? Hänge ich mein Herz an den schnöden Mammon? Hänge ich mein Herz nur an diese Dinge? Ist Geld und Reichtum für mich das Wichtigste im Leben? Dann wirst du im Glauben scheitern. So einfach ist das. Weil Mammon und Jesus passen nicht zusammen. Du kannst nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Entweder dienst du dem Mammon oder du dienst dem Herrn. Also, das Dornengestrüpp, die Sorgen der Welt. Das ist jetzt noch dieser andere Punkt. Das ist ja auch gegenwärtig. Oh, was das jetzt noch alles wird. Und mit Putin und so. Also die Sorgen dieser Welt. Nicht? Dass sich alles nur noch darum dreht. Nein, vertrau dem Herrn. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Was ist ein Mensch gegenüber dem lebendigen Gott? Ganz ehrlich. Und da müssen wir unseren Fokus drauf legen, dass wir auf den lebendigen Gott schauen. Er ist der Herr dieser Welt. Und die Geschicke am Ende des Tages sind nicht in der Hand eines Menschen. Das Wort wird erstickt und bleibt ohne Frucht. So, dann zum guten Schluss. Die Saat, die auf guten Boden fällt, da läuft es im Grunde genommen drauf hinaus. Und das ist das, was Jesus sagen will. Achte auf dein Herz. Wo ist dein Herz? Ist das der Weg? Ist das der dünne Boden? Ist es das Gestrüpp? Oder ist es der gute Boden? Und das bringt Frucht, sagt Jesus. Zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Das bedeutet, sagt Jesus hier ab 23. Jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Mit anderen Worten, das Wort bewirkt etwas in uns. Das Wort rauscht nicht an uns vorbei. Es geht nicht da rein und da wieder raus. Sondern bei einem Menschen, wo das Wort Fuß fasst, um es mal so, Wurzel fasst, man kann auch sagen Fuß fasst, aber im Gleichnis zu bleiben, Wurzel fasst, wenn diese Wurzeln tief gehen, das ist wie in der Landwirtschaft, das ist ja hier ein Gleichnis aus der Landwirtschaft eigentlich, nicht? Dann wächst das. Und wir wissen, dass sozusagen, und jeder Gartenbesitzer hat vielleicht auch schon die leidige Erfahrung gemacht, nicht wenn man mal einen Baum, machen wir jetzt mal was anderes, wie tief die Wurzeln unten rein sein können. Ja, jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob das bei allen Baumarten so ist, nicht die Gärtner und Botaniker unter uns wissen das besser, dass sozusagen die Wurzel praktisch noch mal genauso groß ist wie die Krone oben. Also das ist immer so sozusagen wie so eine Parallelität. Wobei es da unterschiedliche Arten gibt, das ist mir schon klar. Aber verstehen wir diesen Gedanken, der dahinter steht? Dass sozusagen, je tiefer wir wachsen im Wort und dem Wort in uns auch Raum geben und nicht nur sagen, ja, ist ja ganz nett, ne, habe ich gelesen und so und was kostet das Eis, sondern da wirklich mal tiefer rein und das wachsen lassen, dementsprechend wächst das auch nach oben und bringt in unserem Leben Frucht. Das heißt, das Wesen oder so, wie Gott sich unser Leben vorstellt, wird immer mehr in unserem Leben verwirklicht. Wir nennen das auch Jesus-ähnlicher werden, was manchmal vielleicht ein bisschen vermessen klingt, wie jetzt Jesus-ähnlicher werden. Oder Wachstum im Glauben, dass wir hineingestaltet werden in sein Bild. So drückt es die Bibel aus. Und das stimmt dann. Natürlich werden wir nicht wie Jesus, sehr klar. Weil wir Menschen sind und Jesus ist der Sohn Gottes. Aber trotzdem, unser Leben wird verändert. Und die Frucht des Geistes, die Frucht des Glaubens, all diese Dinge werden in unserem Leben sichtbar. Jesus verändert unser Leben. Und Dinge, die vorher vielleicht bedeutsam waren in unserem Leben, werden jetzt plötzlich immer weniger bedeutsam. werden immer weniger wichtig, sondern das, was Jesus sagt, ist wichtig. Die Werte, die Gebote, die 10 Gebote. Und dann wirkt sich das aus auf unsere Einstellung zu unserem Eigentum, zum Eigentum anderer, zur Sexualität, zur Ehe, zu all diesen ganzen Dingen, zum Götzendienst. Also dass Gott wirklich der Einzige ist und wir nicht uns von anderen durch andere Dinge anbeten. Verstehen wir, diese Ausrichtung ist plötzlich eine ganz andere und das wird immer mehr zunehmen in unserem Leben. Darin werden wir wachsen. Natürlich, wenn jetzt jemand frisch zum Glauben kommt, von dem kann man nicht erwarten, dass er so viel weiß und sozusagen eine geistliche Reife bekommen hat, wie jemand, der jetzt 10, 20 Jahre lang im Glauben ist. Wobei ich Menschen kenne, die 10, 20 Jahre lang im Glauben sind, da habe ich manchmal den Eindruck, jemand, der 2 Jahre im Glauben ist, hat mehr verstanden als der. Das gibt es also auch. Also es ist jetzt kein Selbstläufer an der Stelle. Aber verstehen wir, da muss Gemeinde Jesu dann eigentlich auch, sagen wir mal, barmherzig sein und Menschen einfach Raum und Zeit geben, in Dinge auch hineinzuwachsen. Aber die Zielrichtung ist klar, dass Jesus Christus und sein Wort in unserem Leben Raum gewinnt. So, und wenn das der Fall ist, dann musst du keine Sorge haben, dass du zu den ersten 3 Äckern gewissermaßen oder Bodenbeschaffenheiten gehörst, sondern dann gehörst du zu denjenigen, und das ist das, was Jesus sagen möchte, und das ist das, worauf es hinausläuft, dann gehörst du zu denjenigen, die mit Jesus leben, natürlich sündige Menschen sind, aber aus der Gnade und Vergebung leben, selbstverständlich, und wachsen und gegründet werden und Frucht bringen, Ewigkeitsfrucht, dein Leben wird verändert. Und Jesus wird dich durchtragen bis zum letzten Tag. Und der Böse wird keine Chance haben in deinem Leben. Also nicht Angst, oh, was ist jetzt, wenn ich so die ersten 3... Nein, du gehörst zum 4. Das ist das, was Jesus möchte. Dass du dein Herz öffnest und das Wort eben nicht durchrauschen lässt, sondern wirklich dir zu Herzen nimmst. Das ist es. Könnte man auch noch übersetzen, diesen griechischen Begriff. Sich etwas zu Herzen nehmen. Und dann wird der Herr Großartiges in deinem Leben tun. Ja, Gott segne euch. Amen.